Herzlich willkommen zu Professionell Auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten. Deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Ja, heute im Studio, eigentlich in seinem Studio, so muss ich sagen, ist bei mir Michael Westphal. Ich freue mich ganz besonders, weil ich eigentlich bei ihm bin im Studio und nicht er bei mir. Das ist nämlich sein Studio. Und Michael ist ein Betriebswirt eigentlich. Er hat vor langer, langer Zeit studiert. Langer, langer Zeit darf ich schon sagen, genau. Wir haben gerade festgestellt, wir sind dasselbe Baujahr und sogar im selben Monat geboren, Michael, genau. Wir verraten aber natürlich jetzt nicht wann.
Und du bist 4 Tage älter.
Ich bin 4 Tage das so älter, das darf, stimmt ja, ja tatsächlich, mhm. ja, im selben mhm. Jahr.
Wo bist du geboren?
In München.
Ja, dann gleich um die Ecke bei mir.
Ja, Münchner
ja.
Kindl.
Ja, genau. Ich auch.
Ja, siehst du?
Ja, Saubersorge.
Saubersorge, ja, so genau. Geht's ja schon mal gut los ja, gut, hier, ja. Ich wollte noch was über dich erzählen.
Ja, genau. Sorry, ja, ja, ich genau. Hab dich unterbrochen. Also,
nee, macht ja nichts. Du hast ja früh schon, bist du schon in die Geschäftswelt eingestiegen, damals mit der Firma Huckepack. Ja, da warst du schon mal der Geschäftsführer und hast das Ganze zum Erfolg geführt. Und bist du dann auch später in die Multimedia 2000, so hieß die Firma, bist du eingestiegen. Und es war schon immer so ein Thema, wo ich dich auch bewundert habe, muss ich sagen, auch immer so der Vorreiter zu sein, sehr technisch affin und technologielastig diese Dinge zu bewerten und zu beäugen. Und seit 1997 hast du jetzt dieses Studio oder bist der Gründer oder der CEO von tv1.de?
Ja, das DE haben wir dann mal weggenommen.
Okay.
Jetzt ist es EU.
Ach, jetzt ist es EU, mhm, okay.
Seit 2008 ungefähr.
Dann habe ich die falsche Information.
Nee, das war schon richtig, aber wir haben eben damals mehr für, sagen wir mal, auch die Europäische Kommission, das Parlament gemacht. Und dann kam diese EU-Domain und die fanden wir noch ein bisschen spannender.
Ja.
Die .com war immer belegt. In USA, da sind wir nicht rangekommen.
Okay, tv1.com kann ich mir vorstellen, ja. Und wie ist es dann geglückt, dass du die TV1 EU, wie wir jetzt wissen, gegründet hast? Was war denn da so der Hintergrund überhaupt?
Na, ich hatte damals viel in den Medien gemacht, war hinter der Kamera, vor der Kamera und hatte irgendwie das Gefühl, als ich dann ersten Kontakt zum Internet hatte, das war 1995, dass sich da was auftut, dass da irgendwann vielleicht auch mal bewegte Bilder möglich sind. Und ich habe dann 96 Kontakt gehabt zum ersten Livestreaming, sagen wir mal Haus, das war damals Real Networks. Die hatten eine Software angeboten, mit der konntest du live Video übertragen. Das war aus der damaligen Sicht absolut sensationell. Und da habe ich mir gedacht, das muss ja dann irgendwann mal auch das Fernsehen erreichen. Und dann gibt's ja ganz viele Sender und nicht nur die ganz wenigen. Wir hatten damals 5 Programme in Süddeutschland, ja, also ARD, ZDF. Das dritte und 2x ORF, da waren wir sowieso schon die Glücklichen. Und ich dachte, dann kommt da viel mehr Vielfalt rein. Mhm. Es war allerdings am Anfang noch so, und da sind wir auch, werde ich nie vergessen, wir waren auf einer Messe, haben das zum ersten Mal vorgestellt, 1998, da hatten wir so große Bildchen, die waren so groß wie so eine kleine Briefmarke. Und dann kamen die Leute vorbei und haben uns einen Vogel gezeigt, was wir da für ein Bullshit machen. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, Moment mal, irgendwann einmal ist das Vollbild.
Ja.
Und dann machst du da keinen Unterschied
mehr. Absolut, mhm. ja. Also ich sag ja, also ich finde das bewundernswert, du bist immer jemand, der sofort so die Trends spürt, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, über die Trends der Zukunft natürlich, die uns alle interessieren. Jetzt sag mal, was machst du denn hauptsächlich hier im TV1 EU?
Genau, also wir als Firma, wir haben uns unter anderem jetzt mit diesem kleinen Studio hier schon, sagen wir mal, breit gemacht in Unterföhring. Wir sind hier schon über 20 Jahre in der Beta-Straße, deswegen heißt das Studio auch Beta 9. Und das ist so ein kleiner Ableger von uns, weil wir kommen ja eigentlich aus dem Thema Livestreaming. Also wir haben damals den ersten Internetsender gegründet und haben gesagt, wir stoßen Pro7, Sat1, RTL vom Thron. Ja, wir waren da völlig blauäugig und auch, ich sag mal, voller Tatendrang. Und damals war ja auch ein großer Hype, darf man nicht vergessen, die Internetgeschichte ging ja ab wie eine Rakete, wenn man damals an die Börse denkt, neuer Markt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, die am Schluss schauen alle nur noch TV1, haben ja richtig Redaktion aufgebaut, wir haben Fernsehsendungen konzipiert, die auch interaktiv waren. Mhm. Du konntest zum Beispiel, oder anders ausgedrückt, wenn jetzt jemand über Aktien gesprochen hat, diese Aktienkurswerte wurden dynamisch neben dem Video schon eingeblendet, während der Moderator die gesprochen hat. Also wir haben uns auch damals schon mit dem Thema Spracherkennung beschäftigt. Das war natürlich noch alles super rudimentär und am Anfang, aber es blieb. So, über die Zeit, dann sind wir fast pleite gegangen, muss man sagen. 2000 Internetblase geplatzt. Wir waren 45 Mitarbeiter, alles wieder runter auf 8 Personen. Verkleinert und hier dann auch umgezogen. Wir waren erst in Schweig in der Nähe vom Flughafen München und haben, und das ist jetzt was für Connoisseure der Internetbandbreiten, wir haben für eine 34 Megabit Leitung 28.000 Mark im Monat bezahlt. Ja, also umgerechnet 14.000 Euro für 34 Megabit. Also kannst du ausrechnen, wie lange du das durchhältst, wenn du Startup bist und keine großen Einnahmen hast. Und dann gab es hier in Unterföhring die Möglichkeit, Leo Kirch war hier, hat Unterföhring entwickelt, an eine Glasfaserleitung zu kommen, günstig. Mhm. Deswegen sind wir hierher gezogen, haben das Geschäftsmodell geändert, weg von B2C hin zu B2B, weil wir wussten ja, wie man das macht. Und haben dann sehr, sehr viele Live-Webcasts gemacht. Sonnenfinsternis war damals eine ganz große Geschichte, die wir gemacht haben, wo wir auch Glück hatten. Viele hatten keinen Blick auf die Sonne. Wir hatten freien Blick ganz am Schluss von der Sternwarte. Wir haben die Love Parade live übertragen, aber direkt von den Fahrzeugen aus, nicht mit Kabel und so weiter, sondern wir sind 3 Stunden hin und her mitgefahren auf den Autos und. Also unter Wasser, aus dem Hubschrauber, Big Brother gemacht damals, die Show, die ganzen Live-Kameras aus dem Big Brother Haus kamen alle von uns. Okay. Ja, also so haben wir uns dann in Anführungszeichen über Wasser gehalten und langsam weiterentwickelt. Und heute haben wir eine Plattform, die heißt Videotaxi. Auf der kannst du live streamen, auf der kannst du aber auch deine Videos hosten. Und vor allen Dingen kannst du seit 5 Jahren auch KI-Lösungen aktivieren. Zum Beispiel können wir live untertiteln. Das ist wichtig für die Barrierefreiheit. Das kommt jetzt immer mehr und wird auch bei, das ist schon bei vielen Pflicht. Und wir können inzwischen, das ist so ein Schmankerl, live übersetzen. Und das ist natürlich auch nochmal ein schönes Feature.
Das ist wahnsinnig viel, was ihr anbietet. Und du hast mir das schon mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Technisch brauchen wir das jetzt gar nicht genau wissen natürlich, aber es ist, ich glaube, das ist die Zukunft, ja. Also du sagst schon auch mit Diversity, Inclusion und so weiter, das ist sehr wichtig, finde ich auch gut, ja, dass das dann gemacht wird und dass es wirklich Pflicht wird, dass die Sendungen untertitelt werden, dass man da auch für Menschen, die das nicht hören können, auch einen Service bietet. Das macht ihr ja auch für andere Institute.
Ja, also unser größter Kunde, und da haben wir auch viel Zeit gehabt, Gott sei Dank, dort das zu üben und immer weiter zu verbessern, ist der Deutsche Bundestag. Der hat den Anspruch, eben alles barrierefrei anzubieten. Und dazu gibt's dann auch noch einen kleinen Ableger, das ist dann die Gebärdensprachübersetzung. Die wird allerdings noch von Menschen gemacht. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis da eine KI rankommt an die Qualität, die da notwendig ist. Aber diese Untertitelung, das ist so ein ganz spezieller Bereich, vor allen Dingen, wenn du es live machen musst. Also Untertiteln mit Zeit, das ist easy, aber Untertiteln in Echtzeit, wo du keine Pause machen kannst, wo es keinen Schluck aufgeben darf, das ist Champions League auf gut Deutsch. Und da musst du dann schon technologisch und von den Prozessen her immer wieder weiter optimieren. Das haben wir jetzt über die Jahre gemacht und deswegen haben wir so eine extrem gute KI.
Okay. Spannend. Du warst vor kurzem erst auf einer Messe in Amerika, hast selber dort präsentieren dürfen?
Nee, es war Amsterdam.
Ach, es war Amsterdam, Entschuldigung, ja. Nur, aber die Sprache war natürlich Englisch, wo du präsentieren musstest. Jetzt mal unter Präsentationsaspekten, wie ging's dir da? Wie ist das gelungen?
Ja, das ist natürlich schon auch immer ein bisschen herausfordernd. Ja, du musst in Englisch sprechen, das ist jetzt nicht meine Muttersprache. Ich spreche das okay, aber man hört schon, das ist ein Deutscher, der da Englisch spricht. Also ich habe da schon die Färbung und muss dann schon überlegen, welche Worte verwende ich, was sind die richtigen Fachtermini. Wir hatten da erst auch eine Diskussion in der Firma, wir sprechen über Live Translation, das ist gar nicht so interessant im englischen Sprachraum, die sagen immer dazu Realtime. Also ja, und wir kamen immer mit Live, weil wir kamen ja von Livestreaming und Live-Webcast und Live ist doch das Besondere. Nee, dort ist es zum Beispiel dann der Begriff Realtime.
Okay.
Ja, da können die viel mehr mit anfangen. Ja. Ja, und dann gehst du da raus auf die Bühne. Ich habe jetzt da nicht die Riesenangst, aber ich habe da schon Respekt, kein Blödsinn zu erzählen. Dann wird das noch live übertragen, dann filmen da noch Leute mit. Da willst du dich natürlich nicht blamieren.
Ja,
das ist eigentlich die Urangst, die dich da immer beschleicht und die hast halt mehr oder weniger im Griff.
Und hat's geklappt? Warst du zufrieden?
Ich glaube ja. Im Nachhinein kann man das immer noch besser machen, ganz klar. Ja. Ich überlege dann aber auch immer, wie viel zeige ich live. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Dinge auch live vorführt. Ich mag nicht PowerPoint-Präsentationen, rein statisch. Mhm. Das hat mich früher schon immer genervt. Die waren immer leicht zu machen. Da wurde immer tolle Geschichten erzählt. Und wir waren immer die, und ich war auch mal der, der gesagt hat, also wenn ich da auch was erzähle, was wir machen, dann zeige ich das auch live.
Ja.
Das ist natürlich ein hohes Risiko, dass das in die Hose geht. Jetzt ist das besser geworden. Wir haben stabilere Leitungen. Aber ich sag mal so, 2000, 2003, 4, 5, da habe ich ab und zu schon mal auf der Bühne auch mal ein Desaster erleben müssen. Das schult natürlich auch. Aber da musste ich dann auch sagen, okay, jetzt, sorry, kriegen wir nicht hin, weil das WLAN ausgestiegen ist oder diese Leitung jetzt gerade nicht funktioniert.
Wow. Wie bist du da aus der Nummer wieder rausgekommen? Das ist ja auch etwas, was sicherlich unsere Hörerinnen, unsere
mit Humor.
Hörer, mit Humor interessiert, ja.
Am besten ist mit Humor. Also okay. Muss dann natürlich über sich selber auch lachen können, wenn man das absehen kann, was das jetzt war. Was man natürlich auch machen kann, ist vorher ankündigen. Also wir wagen jetzt ein Experiment. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Bisschen die Erwartungshaltung dämpfen und dann, du wirst jetzt da nicht gelyncht, weil du das jetzt nicht live hinkriegst.
Ja.
Aber das ist halt dann schon nochmal ganz cool, wenn man das dann so zeigen kann. Und heute ist es eigentlich fast Standard. Wir sind durch diese Internet-Konnektivität natürlich always on, wie es so schön heißt.
Ja.
Naja, und wenn wir dann auch so ein bisschen den Mund voller nehmen, das machen wir ja auch. Ich sag dann ja auch, dass wir da schon mit die besten Lösungen haben. Na, dann muss ich es auch zeigen.
Ja, ja. Ja, absolut. Ja, das wollen die Leute dann ja auch sehen. Genau. Was gab es denn da noch für Trends, die vielleicht interessant sind, die du vielleicht schon gesehen hast in Amsterdam jetzt auf der Messe? Was gibt's da so Neues, auf das wir uns einstellen müssen und dürfen vielleicht?
Naja, zunächst einmal ist natürlich diese KI oder AI-Nummer, die ist jetzt allgegenwärtig. Die kommt jetzt in allen Branchen irgendwie an. Das ist aber auch häufig, muss man dann auch wiederum dämpfen, auch ein bisschen Mogelpackung. Also bei vielen Dingen brauchst du gar keine KI, aber es verkauft sich besser, wenn außen KI draufsteht. Ansonsten versuchen alle ihre Prozesse, ihre Dienstleistungen jetzt mit KI zu optimieren. Bei manchen Dingen macht es Sinn, bei manchen nicht. Muss doch zusagen, so viel konnte ich auch nicht rumlaufen. Wir hatten an unserem Stand extrem viel zu tun, muss ich ehrlich sagen. Also wir waren 4 Tage lang voll beschäftigt. Und was da eigentlich schön war, und das hatte ich so ein bisschen vermisst, auch nach Corona, das waren die Reaktionen der Menschen an so einem Stand. Also diese physische Begegnung, du führst jetzt was vor, wir haben immer live vorgeführt. Und da hatten wir zum Beispiel diesen Effekt, da kommen zwei Kollegen von einem arabischen Fernsehsender. Ein Araber spricht jetzt quasi in unser System rein und sein, sagen wir mal, englischsprachiger Kollege, der kommt ganz woanders her, der hört dann über Kopfhörer das, was der gerade gesagt hat. Und diese Gesichter, dieses Strahlen, das zu sehen, das hat mich nochmal extrem motiviert, muss ich sagen.
Ja. Weil, genau.
Na, du spürst dann einfach, dass das, was du machst, dass das einen Effekt hat und dass es nicht irgendwie was Belangloses ist.
Absolut, ja. Das heißt also, dass du jede Sprache dieser Welt, kann man das sagen?
Nee, das kann man nicht sagen.
Jede Sprache nicht, wahrscheinlich.
Nee, es gibt geschätzt um die 7000 Sprachen auf der Welt.
Das ist,
also da muss man das ein bisschen eindampfen. Aber wir haben natürlich die üblichen Verdächtigen. Das heißt, alles so in Europa, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch selbstverständlich, das ist okay. Challenging wird's dann in Richtung Chinesisch, also Mandarin zum Beispiel. Ja, das ist dann so, da wird's dann schon ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen auch in der Beurteilung durch uns, weil wir das zum Beispiel jetzt auch nicht selber sprechen. Wir müssen das dann auch mit den fähigen Personen dann auch abstimmen und überprüfen. Aber ich sag mal so, da tut sich auch wahnsinnig viel. Also wir sind nicht die Einzigen, die das jetzt machen, sondern da arbeiten sehr viele dran. Und man kann schon als Trend sagen, wir werden in wenigen Jahren nicht mehr zwingend eine Sprache lernen müssen, weil die Systeme das für uns übernehmen.
Das ist doch eine gute Nachricht eigentlich so für unsere Fachkräfte. Ich denke jetzt gerade an Fachkräftemangel,
Der 12-jährige Schüler wird sich jetzt fragen, wenn er denn zuschaut, Moment mal, warum habe ich jetzt gerade Französisch gewählt, sage ich jetzt mal.
Das kann ja noch so eine kulturelle Sache sein, dass ich sage, ich möchte gerne auch die Kultur ein bisschen kennenlernen, dadurch kann ich die Sprache sprechen. Und wenn ich dorthin reise, habe ich ja nicht unbedingt, gut, es gibt ja die kleinen Übersetzer, die taugen aber noch nicht wirklich viel
Die werden besser werden, sage ich jetzt mal. Das wandert alles auch ins Handy, die KI geht ins Handy rein, das heißt, diese Sprachmodelle werden zunehmend lokal dann auf deinem Device laufen. Wir haben zum Beispiel alles in der Cloud, das heißt, da laufen Serverfarmen, die das dann für uns umsetzen, aber das wird in den nächsten Jahren alles in die Devices gehen, bis hin zur Uhr, zur Apple Watch und so weiter. Mm, mm, ja, und lernen kann ja auch Sinn machen. Also ja, das ist natürlich jetzt das Gegenargument, dass man sagt, warum noch Sprachen lernen? Natürlich lernt man beim Lernen der Sprachen auch, wie man lernt, und bildet natürlich andere Fähigkeiten aus. Also deswegen spricht nichts dagegen. Aber es wird tatsächlich so sein, also ich würde mich jetzt nicht mehr hinsetzen, um da jetzt Mandarin zu lernen, mhm, sondern ich warte die 5 Jahre und dann macht sie Technik für mich.
Ja, ja. Ja, also in bestimmten Situationen macht es durchaus Sinn. Ich kann mir vorstellen, eben, wie wir es gerade gesagt haben, Fachkräftemangel, ja, die Menschen müssen erstmal Deutsch lernen. Deutsch ist nicht so die allereinfachste Sprache, aber auch nicht die schwerste. Aber bevor die überhaupt irgendwie in Arbeit kommen, die Menschen, müssen sie Deutsch lernen und müssen auch einen Test machen, den ja, wir vielleicht gar nicht bestehen, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich sag mal, also da wäre doch dann wirklich die KI hilfreich, dass man sagt, Mensch, die müssen vielleicht nicht unbedingt mehr perfekt Deutsch sprechen, sondern es hilft da wirklich die KI.
Die kann unterstützen, ja. Ich meine, du brauchst auch, wie gesagt, ein gewisses Bildungslevel, um dann auch darauf aufsatteln, dann Sprachen zu lernen. Also wenn du noch nicht vorher gelernt hast, überhaupt was zu lernen, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil dann ist der Level natürlich sehr, sehr hoch. Mhm. Und dann hat das auch mit Lebensalter zu tun und. Ja. Also das ist, und Motivation ist noch ein Riesending. Also hier können solche Systeme natürlich ganz gut helfen. Aber was auch noch ganz wichtig ist, du hast es vorhin angesprochen, was so ein bisschen sich eigentlich erst herauskristallisiert ist. Wir haben vorhin über Barrierefreiheit, Inklusion gesprochen und damit die verbundenen Untertitel. Mhm. Das war früher immer so ein Thema, ja, das ist ja dann, ich sag mal, salopp gesagt für die, die halt hörbehindert sind oder nichts hören, Untertitel. Die Untertitel sind, ich sag mal, in einem anderen Verwendungszweck super wertvoll, und zwar als sogenanntes Transkript. Das ist genau das Gleiche, bloß nicht durchformatiert, weil jetzt hast du alles, was zum Beispiel so ein Podcast, wie wir den jetzt haben, oder eine Sendung, ist auf einmal maschinenlesbar geworden. Ja. Jetzt sind die Worte, der Inhalt, der ist auf einmal durchsuchbar. Mhm. Den kannst du jetzt auch in der KI schicken. Mhm. Bedeutet, ja, dein Podcast, 40 Minuten, kann durch KI in einen 5-Minuten-Podcast automatisch umgeschnitten werden. Hm. Das musst du gar nicht mehr machen.
Ja.
Das macht das System.
Das ist genial.
Ja. Und das ist natürlich dann über alle deine Podcasts gesehen in Zukunft der Megatrend. Mhm. Weil dann passiert Folgendes. Ich überlege mir, die Silvia, professionelles Auftreten. Eigentlich möchte ich die was fragen. So, wird dich wahrscheinlich nicht anrufen können oder du bist gerade nicht da. Ich will aber trotzdem eine Antwort von dir. Was mache ich?
Ich gebe immer eine Antwort, bitte, Michael,
okay,
wenn du anrufst.
Aber du bist im Urlaub.
Okay, das kann auch mal sein.
Du bist jetzt im Urlaub und jetzt schreibe ich dich quasi an. Ich chatte mit dir wie mit ChatGPT, aber ich chatte eigentlich mit deinem Wissen, das du über deine Podcasts im Internet hinterlegt hast. Und jetzt frage ich halt, wie trete ich auf im Ausland und so weiter. Und dann kommt die Antwort.
Das geht
basierend an. auf dein Wissen eigentlich, das du in Form von Podcasts und anderen Lerninhalten hinterlegt hast.
Das ist genial. Das ist wirklich genial, weil ich bin jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit über 20, 25 Jahren fast schon Trainerin und Coach und habe so viel Wissen angesammelt und da wirklich, habe ich nicht natürlich nicht alles eingesprochen, logischerweise, aber das wirklich zu systematisieren, das da finde ich zum Beispiel auch eine gute Anwendungsmöglichkeit für KI. Das finde ich großartig.
Ja, und das skaliert natürlich. Das heißt, das System arbeitet, kann auch 30 Anfragen pro Sekunde beantworten oder wenn du möchtest 3000.
Ja.
Das ist natürlich schon ganz spannend.
Das ist echt spannend, ja. Jetzt nochmal zurück zu deinem Gentleman, der Arabisch gesprochen hat auf der Messe. Mhm. Und der hat Arabisch gesprochen, erklär das bitte nochmal. Und der andere Kollege hat das auf den Kopfhörern sofort simultan quasi mit KI in Englisch übersetzt bekommen.
Ja, genau. Das ist das, was wir bieten. Simultan heißt innerhalb von 2 bis 3 Sekunden.
Okay.
Warum geht das jetzt nicht in Echtzeit? Weil du nicht Wort für Wort übersetzt.
Mhm. Ja,
das ist
genau.
Quatsch. Ist du musst warten, bis ein Satz zu Ende ist, weil du dann die Satzaussage kennst. Mhm. Und dann schicken wir das in die Übersetzung rein mit ein paar Tricks und dass das eine extrem gute Übersetzung wird. Und dann geht das nochmal in die Sprachsynthese. Das bedeutet, der Text, der da rauskommt, wird nochmal in Sprache synthetisiert. Und dann kannst du es hören.
Okay.
Aber dieser ganze Prozess dauert ungefähr 2 bis 3 Sekunden. Das heißt, du kannst jetzt nicht sofort alles hören. Ja. Also während jetzt hier permanent einer ins Ohr spricht, das würde nicht gehen. Aber wenn ich jetzt den Satz fertig gesprochen habe, dann würde jetzt die Übersetzung kommen.
Okay.
Das heißt, du kannst eine Konversation führen, musst ein paar kleine Päuschen einplanen, aber dann geht es. Mhm. Und vor allen Dingen in einer extrem hohen Qualität. Also wir hatten ja Japaner da, wir hatten Chinesen da, wir hatten
spannend, ja.
arabisch sprechende Menschen da und wir selber können es ja gar nicht so gut beurteilen, ja, das muss man auch sagen. Und dann haben wir gefragt, und wie ist es hier? Und die immer, it's perfect oder wow, it's almost, ja, 100%.
Okay.
Und das war schon sehr ermutigend.
Ja, super. Also da bist du die Person, die man ansprechen muss, wenn es um diese Dinge geht, um die Übersetzungen.
Sogar auf Arabisch möglich.
Ach, sogar auf Arabisch.
Ich übersetze mir das dann selber.
Ja, ich bin platt, ja, Wahnsinn. Michael, wir könnten noch viel, viel quatschen, aber die Zeit ist schon fast wieder um, ja. Och, okay. Wir machen bestimmt noch mal ein Date miteinander, genau sehr hier gerne. In deinem Studio, in dem
gerne,
ich ja
immer
aufzeichnen
gerne.
Darf. Das freut mich sowieso sehr, genau. Ja, du, dann lass es dir gut gehen. Was ist das Next Big Thing for you?
Für uns oder für generell, meinst du?
Für dich, ja. So.
Auch das Next Big Thing ist jetzt dann, dass wir mit der KI eben in diese Content-Dialoge eintreten.
Okay.
Ja, also das, was wir an Inhalten haben, dass wir die transkribieren, das machen wir jetzt schon, aber dass wir dann mit diesem Datenmaterial sinnvolle Funktionen entwickeln. Zum Beispiel eben dieses Befragen dieses Datenmaterials, in Anführungszeichen.
Klasse.
Oder eben die automatisierte Zusammenfassung eines Podcasts. Ja, ohne dass du das jetzt großredaktionell bearbeiten musst, kann ich sagen, mach mir die Version, schneid mir die zusammen, die wichtigsten Topics. Super. Oder was hat der Westphal für Quatsch erzählt? Ja, sowas in der Richtung.
Super, es war kein Quatsch, es war sehr interessant. Michael, vielen Dank.
Hat mich gefreut.
Professionell auftreten mit Michael Westphal und mit KI, das bekommt ihr hier. Dankeschön.
Gerne.
Das war's für dieses Mal professionell auftreten. Jetzt hast du bestimmt noch mehr Freude bei deinen kommenden Präsentationen. Weitere Informationen zum Podcast und die Shownotes findest du auch auf meiner Webseite pitz-coaching.de. Schau doch mal rein. Danke und bis bald, deine Silvia B. Pitz.